Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu der dritten Sendung der Sendereihe Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes, ein kosmisches Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit. Wie in der letzten Sendung angekündigt, geht es in der dritten Sendung um das Wirken der vier Urkräfte im verdichteten Sein. In den nun folgenden Darlegungen versuchen ein belesener Erdenbürger und ein Wissenschaftler, uns einiges über das Wirken der vier Urkräfte im verdichteten Sein, also in der Materie, zu vermitteln. Doch alles bleibt bei einem Versuch, den wirkenden Gottesgeist in der Materie zu entschleiern.
Die nachfolgenden Ausführungen mögen uns zum Nachdenken anregen, wie Gott mit seinen vier Schöpfungsgleich Schaffungskräften in der Materie wirkt, so dass wir unter Umständen die Nähe Gottes, den allgegenwärtigen Geist in der Materie erfassen können. Die ewigen vier Schöpfungs- und Schaffungskräfte, auch Urkräfte genannt, haben in der Materie nur andere Namen und sind entsprechenden Begriffen zugeordnet, die uns Menschen begreifbar machen wollen, dass der Urewige in den verschiedenen Stoffen und Substanzen der Materie wirkt, so auch im Körper jedes Menschen. Wir hörten von den Schöpfungs- und Schaffungskräften, den vier Urkräften, die in sich die drei Eigenschaftskräfte des Vater, Mutter, Gottes tragen. Da alles in allem enthalten ist, sind auch in der Materie die Gesetzeskräfte des Geistes als energetische Grundkräfte enthalten. Die vier Schöpfungs- und Schaffungskräfte, einschließlich der drei Eigenschaftskräfte, werden in der Materie zum einen durch den Fallgedanken, zum anderen durch die drei Dimensionen anders gesehen und in andere Formen gegossen als im rein geistigen Sein. Alle Bemühungen der Wissenschaft sind, in Anbetracht der großen kosmischen Zusammenhänge, nur eine Spurensuche, wenn dafür auch noch so viele Mittel und Energie verwendet werden, Aufschlüsse darüber zu bekommen, was der Ursprung des materiellen Universums ist. Wenn die moderne Physik mit komplexen Modellen die Urknalltheorie wiedergibt, so macht sich so mancher die gängige wissenschaftliche Erklärung des materiellen Universums zu eigen. Die Urknalltheorie besagt, und darüber werden wir später noch mehr hören, dass vor ca. 14 Milliarden Jahren aus einem unvorstellbar energiereichen Anfangspunkt mit dem sogenannten Urknall die Geburt des materiellen Kosmos in die Wege geleitet wurde. Aus ihm soll all das hervorgegangen sein, was im gesamten materiellen Kosmos mit den Milliarden von Sonnensystemen sichtbar und unsichtbar wirkt. Viele nehmen diesen für uns Menschen unvorstellbaren Vorgang als gegeben hin, einfach weil es die Wissenschaft heute so erklärt. Bei dem Thema die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes, ist immer wieder von den vier Wesenheitskräften und den drei Eigenschaftskräften Gottes die Rede. Betrachten wir diese etwas eingehender, dann stellen wir fest, in allen Abläufen auf der Materie, aber auch in allen Lebensformen, erkennen wir die vier Wesenheitskräfte Gottes, die sich als vier entwicklungsgleich Grundkräfte in allem Sein, also auch in der Materie, in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen manifestieren. Wissenschaftliche Erklärungsmodelle sind, so gewiss sie auch der jeweiligen Zeit erscheinen, in der Regel nur Erklärungsversuche, die dem Stand der jeweiligen wissenschaftlichen Forschung entsprechen. Sie basieren auf Beobachtung, Experimenten und den darauf aufbauenden Theorien. Dieses Wissen ist häufig nur so lange gewiss, bis es sich durch neuere Erkenntnisse als überholt erweist. Der neueste Stand in Physik, Mathematik, Astronomie, Biologie und anderen Wissenschaftszweigen lässt jedoch viele Parallelen zu der Gesamtschau erkennen, die uns aus der geistigen Welt übermittelt wird. Von besonderem Interesse ist diesbezüglich die Wirkungsweise der beschriebenen Urkräfte des Alls im materiellen Kosmos. Wo immer sich Naturwissenschaftler, Philosophen und Humanisten mit einer Erklärung der Harmonie des All beschäftigten, spielt die Vierheit eine zentrale Rolle. Die Entdeckung der Weltharmonie wird Pythagoras von Samos, er lebte von 570 bis 510 vor Christus, zugeschrieben. Die Pythagoreer gingen von einer Sphärenharmonie aus, in der jeder Himmelskörper entsprechend seiner Größe, Geschwindigkeit und Distanz zu anderen Himmelskörpern einen bestimmten Klang erzeugt, die zu einer Sphärenmusik führt. Sie gingen von einer Übereinstimmung von mathematischen, musikalischen und kosmischen Harmonien aus. Grundlage und Schlüssel ihrer Welterkenntnis war die Vierzahl, die Tetraktis. Die Pythagoreer hatten eine Eidesformel, in der es hieß, bei dem, der unserer Seele die Vierheit übergeben hat, welche die Quelle und Wurzel der ewig strömenden Natur enthält. Sie sprachen von Gott, der unserem Wesen die heilige Vierzahl anvertraut, eingepflanzt dem ewigen Wesen. In der Musik stellten sie fest, dass die harmonischen Grundkonsonanten mit den vier Zahlen der Vierheit ausgedrückt werden können. Die Vierheit bildet nach den Pythagoreern auch die Grundlage der Geometrie. Die 1 steht für den Punkt, die 2 für die Linie, die 3 für die Fläche und die 4 für das Körpervolumen. Und Giordano Bruno, der sich auf die Pythagoreer berief, schrieb: Die Vierheit ist das Erste, was in der Natur der Raumkörper gefunden wird. Doch auch die moderne Physik kennt vier Grundkräfte, auf die sämtliche physikalischen Abläufe zurückzuführen sind. Warum gerade vier? Es sind die in der physikalischen Welt beobachteten Erscheinungsformen von vier grundlegenden Kräften, die in der Materie wirksam sind. Diese Kräfte, auch darüber werden wir noch einiges hören, die auch fundamentale Wechselwirkungen genannt werden, bewirken, dass sich bestimmte Teilchen anziehen, abstoßen oder auf eine andere Weise miteinander in Wechselwirkung treten können. Sie bilden das energetische Grundgerüst der sichtbaren Materie. Eines der Ziele der modernen Physik ist es, ein Gesamtkonzept zu entwerfen, die sogenannte Weltformel, das die vier Grundkräfte oder Wechselwirkungen so zusammenfügt, dass es möglich wird, die vier Grundkräfte und alle ihre Erscheinungsformen auf eine Grundkraft zurückzuführen. Die Lebensformen im rein geistigen Sein haben andere Strukturen als die Lebensformen in der Materie. Der Geistleib, der Wesen des Reiches Gottes, ist in der Partikelstruktur aufgebaut, die durch die Prismensonnen vom Urlicht beatmet wird. Auch die Lebensformen im grobstofflichen Dasein werden vom Odem Gottes beatmet. Allerdings bilden im Irdischen die Zellen den Grundbaustein des Lebens. In diesen Zellen wirken die vier Kräfte der Schöpfungs- und Schaffungskraft Gottes ebenfalls, jedoch in der materiellen Gestalt, in Strukturen und Verdichtungsformen anders als im ewigen Sein im Reich Gottes. Die Wirkungskräfte der vier Schöpfungs- und Schaffungskräfte, die sich in den Körperzellen widerspiegeln, finden wir in den Gengrundbausteinen der DNA. Es sind die vier Nukleinbasen, die in ihrer unterschiedlichen Kombination die Basis bilden für alle organischen Lebensformen. Aus ihrer unterschiedlichen Kombination heraus entwickelt sich die unvorstellbare Vielgestaltigkeit aller Lebensformen im materiellen Sein. Bedenken wir, alles ist Energie, ist Schwingung. Die vier geistigen Schöpfungs- und Schaffungskräfte strahlen in die Grobstofflichkeit ein und bringen innerhalb der im Materiellen gültigen Gesetzmäßigkeiten die entsprechenden Lebensformen hervor. Auch die Bildung der Samenzellen beim Mann basiert interessanterweise auf einer Urspermienzelle, die durch Teilung vier Urspermien entstehen lässt. Diese vier Urspermien entwickeln sich zu vier typischen befruchtungsfähigen Spermien. Aus einer Urspermienzelle entstehen also jeweils vier Urspermien, auch hier ein kleiner Abglanz des Schöpfungsgeschehens. Ebenso tragen die Lichterscheinungen im materiellen Sein in sich die Gesetzmäßigkeiten des Urlichtes. Allerdings abgestimmt auf die Gesetzmäßigkeiten der Verdichtung in der Materie. Besonders deutlich tritt uns diese entgegen, wenn wir das weiße Licht durch Prismen in sieben Spektralfarben brechen. Isaac Newton legte die sieben Spektralfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett fest. Das weiße Licht ist laut der Farbenlehre von Johann Wolfgang von Goethe das ursächliche Licht, in dem die sieben Spektralfarben enthalten sind.
Ja, liebe Mitmenschen, über das Wirken der vier Kräfte in der Materie ist auch aus wissenschaftlicher Sicht viel Interessantes zu sagen. Allen physikalischen Phänomenen in der Natur liegen vier Grundkräfte oder mit anderen Worten vier fundamentale Wechselwirkungen zugrunde. Diese Grundkräfte sind Gravitation, elektromagnetische Kraft, schwache Kernkraft und starke Kernkraft. Von den Grundkräften kann der Mensch die Gravitation und die elektromagnetische Kraft im Alltag wahrnehmen. Die Gravitation sorgt für das Gewicht aller Lebewesen und Gegenstände und ist dafür verantwortlich, dass die Planeten in bestimmten Bahnen um die Sonne kreisen. Die elektromagnetische Kraft ist für die meisten alltäglichen Phänomene wie Licht, Elektrizität, Magnetismus, Chemie und vieles mehr verantwortlich. Die Gravitation und die elektromagnetische Kraft besitzen eine große Reichweite und sind im ganzen Weltall wirksam, während die schwache und starke Kernkraft eine äußerst geringe Reichweite haben und nur im Bereich eines Atomkerns wirksam sind. Die schwache Kernkraft ist für bestimmte radioaktive Zerfallsprozesse verantwortlich, unter anderem auch für atomare Prozesse in der Sonne, die sogenannte Kernfusion, mit deren Hilfe die Sonne ihre Energie erzeugt. Die vierte Kraft ist die starke Kernkraft, die für den Zusammenhalt von Protonen und Neutronen verantwortlich ist. Man könnte sagen, die starke Kernkraft hält die Welt im Innersten zusammen. Bei kurzen Distanzen ist die starke Kernkraft etwa 100-mal stärker als die anderen Kräfte. Man kann in den Experimenten in Teilchenbeschleunigern nachweisen, dass die Stärken der drei Kräfte sich zunehmend einander angleichen, je höher die Teilchenenergien und damit auch die Temperaturen sind. Ab einer bestimmten Temperatur kommt es zu einer Vereinigung der elektromagnetischen und der schwachen Kernkraft, was man dann als elektroschwache Kraft bezeichnet. Das Standardmodell der Teilchenphysik geht davon aus, dass es ab einer bestimmten Temperatur und Energie auch zu einer Verschmelzung der starken Kernkraft mit der elektroschwachen Kraft kommt. Bei noch sehr viel höheren Temperaturen und Energien könnte sich dann aus allen vier Naturkräften eine einheitliche Superkraft bilden. Solche extremen physikalischen Bedingungen können nur beim Urknall aufgetreten sein. Der Urknall bezeichnet keine Explosion in einem bestehenden Raum. Vielmehr versteht man unter dem Urknall im physikalischen Sinne den Anfangspunkt von Materie, Raum und Zeit. Die meisten Astronomen gehen davon aus, dass das materielle Universum etwa vor 13,7 Milliarden Jahren mit dem Urknall begann. Das unmittelbare Urknallereignis selber kann physikalisch und mathematisch mit den uns bekannten Formeln nicht beschrieben werden. Die Astronomen vermuten, dass zu Beginn des sichtbaren Universums ein sehr kleiner Raumbereich, kleiner als ein Stecknadelkopf, aus Raumzeit-Quantenschaum bestand. Vermutlich dehnte sich innerhalb eines minimalsten Sekundenbruchteils nach dem Urknallereignis dieser winzige Raumbereich um riesige Dimensionen aus. Die Aufblähung des Universums war gigantisch. Man kann sich das in etwa so vorstellen, als würde sich ein Atom auf ca. 10.000 Lichtjahre ausdehnen. Und ein Lichtjahr sind immerhin 9,5 Billionen Kilometer. Die Wissenschaft hat natürlich nach Erklärungen gesucht, wie es zu dieser Aufblähung des Universums kam. Die meisten Astronomen gehen heute davon aus, dass ein sehr starkes Energiefeld, das sogenannte Inflatonfeld, die Ausdehnung bewirkt hat. Dieses Energiefeld hatte wohl eine abstoßende Schwerkraftwirkung, die mit dem wachsenden Raumvolumen immer weiter zunahm. Am Ende dieser Aufblähung bestand ein sehr heißes Teilchengemisch mit Temperaturen, die bei rund 10 hoch 29, das ist eine 10 mit 29 Nullen Kelvin lagen. Also unvorstellbar hohen Temperaturen. Die anschließende Ära wird als die elektroschwache Ära bezeichnet. In dieser Phase traten dann die Fundamentalteilchen auf. Das Universum hat sich langsam immer mehr abgekühlt. Nach 380.000 Jahren wurde das Universum für Licht durchlässig. Aus dieser Zeit stammt die kosmische Hintergrundstrahlung, die heute durch Satelliten vermessen wird. Als das Universum noch winzig klein war, müssen sich Quantenfluktuationen ereignet haben, die sich dann durch die Ausdehnung des Universums zu riesigen Größenordnungen aufblähten. Es entstanden im All Regionen mit mehr Teilchen und andere Regionen mit weniger Teilchen als im Durchschnitt. Innerhalb von einer Milliarde Jahre nach dem Urknall begann die Gravitation, das ist die Schwerkraft, die ersten komplexen und massiven Strukturen aufzubauen. Neueste Messergebnisse deuten darauf hin, dass es im Universum 100 bis 200 Milliarden von Galaxien gibt, die alle mehr oder weniger unserer Milchstraße ähnlich sind. Jede Galaxie besteht aus bis zu 200 Milliarden Sternen. Die Gesamtzahl der Sterne im Universum dürfte, in Worten gesprochen, bei 20 Trilliarden Sternen liegen. Das ist eine Zahl mit 22 Nullen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind natürlich Zahlen, die wir uns schlicht nicht vorstellen können. Zur Veranschaulichung können wir uns Folgendes vorstellen. Wenn jeder Stern im Universum einem feinen Sandkörnchen entspräche, dann könnte man die gesamte Fläche Deutschlands einen halben Meter hoch mit Sand bedecken. Lange Zeit glaubte man mit dem Urknallmodell sozusagen den Schlüssel zum Verständnis des Universums gefunden zu haben. In den letzten Jahren zeigt es sich aber zunehmend, dass viele Phänomene im Universum weder richtig erforscht noch verstanden sind. Ein Beispiel ist die dunkle Materie. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts entdeckten Astronomen bei der Beobachtung von Galaxien und Galaxienhaufen, dass deren Dynamik nicht aus der Menge der sichtbaren Materie zu erklären ist. Es muss deutlich mehr Materie im Universum geben als angenommen. Weil diese Materie kein Licht abstrahlt, nannte man sie dunkle Materie. Wie wir heute wissen, befindet sich um die Galaxien ein Hof aus dunkler Materie, der mindestens 10-mal so groß ist wie die Region, in der die Sterne kreisen. Erst seit wenigen Jahren ist bekannt, dass sich unser Universum ganz anders entwickelt, als bisher angenommen wurde. Entgegen bisheriger Vorstellungen dehnt sich das Universum seit ca. 5 Milliarden Jahren immer schneller aus, was man als kosmische Beschleunigung bezeichnet. Die ursprüngliche Vorstellung war, dass sich das Universum zusammenzieht, dass die Gravitation die Oberhand gewinnt. Das Raumvolumen im All muss eine Art innere Energie besitzen, die stets nach außen drückt und versucht, das Universum größer werden zu lassen. Das Besondere daran ist, dass diese Kraft mit zunehmendem Volumen auch zunimmt. Es gibt noch keinerlei wissenschaftliche Erklärung für diese Energie, die man als die dunkle Energie bezeichnet. Man geht heute davon aus, dass das Universum nur zu 4,6% aus atomarem Material besteht, das wir auch sehen können. Etwa 23% sind dunkle Materie, knapp 73% entfällt auf die dunkle Energie. Wenn die dunkle Energie im Universum die Oberhand behält, wovon die Astronomen ausgehen, kommt es zu einer völligen Auflösung aller materiellen Bausteine. Selbst die schwarzen Löcher werden dann vermutlich zerstrahlt. Es gibt dann nur noch eine minimale Strahlung. Wenn aus irgendwelchen Gründen die Schwerkraft im All die Oberhand gewinnen sollte, würde sich das Universum zusammenziehen und irgendwann ganz verschwinden. Interessant ist natürlich die Frage, was war vor dem Urknall? Die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass an einem Punkt in der kosmischen Vergangenheit die Welt ihren Anfang nahm. Fragen nach dem Davor würden keinen Sinn machen. Das Urknallmodell beschäftigt sich mit der Frage, wie der Urknall stattgefunden hat. Sie fragt aber nicht nach dem Grund des Urknalls und stellt schon gar nicht die Frage, was zuvor war. Einige Astronomen und Physiker geben sich mit dem Urknallmodell nicht zufrieden und haben ganz andere Ideen entwickelt. Es gibt zum Beispiel das Modell eines Urschwungs. Vor unserem Universum bestand ein anderes Universum, das von Quantenfeldern erfüllt war und aus reiner Energie bestand. Andere mathematisch-physikalische Modelle gehen von zyklischen Universen aus. Der Endzustand eines Universums führt dann automatisch wieder zu einem Neuanfang in Form eines Urknalls. Die Physiker haben sich immer wieder gewundert, dass unter den vier Fundamentalkräften der Physik die Gravitation mit großem Abstand die schwächste aller Kräfte ist. Eine Hypothese ist, dass die Gravitation sozusagen in ein Paralleluniversum einsickert und sich dadurch in unserem Universum ausdünnt. Zusammenfassend kann man Folgendes sagen. Nach derzeitigem wissenschaftlichem Erkenntnisstand dürfte unmittelbar zum Zeitpunkt des Urknalls eine einheitliche Kraft bestanden haben, aus der sich als erstes die Gravitation abspaltete und im weiteren Verlauf dann die anderen Grundkräfte. Die Vierheit begegnet uns auch in den vier Quantenzahlen. So wie für die Physik die vier Naturkräfte eine herausragende Rolle spielen, so haben für die Chemie die vier Quantenzahlen eine zentrale Bedeutung. Als man den Aufbau eines Atoms erforschte, wusste man recht schnell, dass der Atomkern aus Protonen und Neutronen besteht. Um den Kern herum kreisen die Elektronen. Die Elektronenhüllen der Atome spielen für chemische Reaktionen und Verbindungen eine zentrale Rolle. Es dauerte viele Jahre, bis man den Zustand der Atomhülle befriedigend beschreiben konnte. Um ein Elektron richtig beschreiben zu können, benötigt man vier Quantenzahlen. Die Hauptquantenzahl, die Nebenquantenzahl, die Magnetquantenzahl und die Spinquantenzahl. Eine wichtige Gesetzmäßigkeit in der Chemie und Physik besagt, dass in einem Atom nie zwei Elektronen auftreten können, die in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen. Jedes Elektron hat also eine eigene Prägung, das heißt ein eigenständiges Quantenzahlmuster. Liebe Mitmenschen, aufschlussreich ist auch die Tatsache, dass vier Basen den genetischen Code bestimmen. Die Desoxyribonukleinsäure, abgekürzt DNA, ist der Träger der genetischen Information bei fast allen Lebensformen. Für die Speicherung und Kodierung der genetischen Information sind nur vier Moleküle notwendig, die man als Nukleinbasen bezeichnet: Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin. Eine Dreiergruppe aufeinanderfolgender Nukleinbasen ist der Code für eine Aminosäure. Und Aminosäuren sind bekanntlich die Bausteine sämtlicher Eiweiße. Die Natur benötigt also nur vier verschiedene Moleküle zur Verschlüsselung der Information des Erbguts. Bemerkenswert ist, dass der genetische Code bis auf wenige Ausnahmen für alle Lebewesen gleich ist. Alle Lebewesen bedienen sich also derselben genetischen Sprache. Zu erwähnen ist noch die Vier-Elemente-Lehre. In der Medizin der Antike wurde die sogenannte Vier-Säfte-Lehre entwickelt, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts dominierend für die Naturwissenschaften und die damalige Medizin blieb. Die vier Körpersäfte waren Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Diesen Flüssigkeiten wurden auch entsprechende Temperamente zugeordnet: Phlegmatiker, Sanguiniker, Choleriker und Melancholiker. Die Temperamentenlehre inspirierte sogar bis ins 20. Jahrhundert die Persönlichkeitspsychologie. Die antiken Ärzte, zum Beispiel Hippokrates von Kos und Galenos von Pergamon, verstanden unter Gesundheit eine harmonische Mischung der Körpersäfte. Nach ihrem Verständnis entstanden Krankheiten durch eine fehlerhafte Mischung dieser vier Substanzen. Bekannt ist auch die Viererstruktur wichtiger Biomoleküle. Es gibt eine Gruppe von Naturstoffen, die eine ausgeprägte Viererstruktur in ihrem Aufbau aufweisen. Diese Stoffe nennt man Porphyrine. Sie bestehen aus vier symmetrisch angeordneten Ringmolekülen. Zur Gruppe der Porphyrine gehören ganz wichtige Moleküle, zum Beispiel der rote Blutfarbstoff Hämoglobin, der rote Muskelfarbstoff Myoglobin, elektronenübertragende Proteine in den Kraftwerken der Zelle, also in den Mitochondrien, und Enzyme zur Entgiftung freier Radikale. Die auf der Erde am häufigsten vorkommende Verbindung dieser Art ist das Chlorophyll der Pflanzen. Mit Hilfe dieses grünen Pigments kann die Pflanze das Sonnenlicht als Energiequelle zur Bildung von Traubenzucker nutzen. Auch das Vitamin B12 hat einen ähnlichen molekularen Aufbau wie Hämoglobin. Interessant bei den Porphyrinen ist, das im Inneren des Moleküls, eingehüllt von den vier Ringmolekülen, sich unterschiedliche Metalle befinden können, zum Beispiel Eisen beim Hämoglobin, Magnesium beim Chlorophyll und Kobalt beim Vitamin B12-Molekül. Die wichtigsten Moleküle für die Energiegewinnung sind also bei allen Lebewesen ähnlich aufgebaut.
Liebe Mitmenschen, viele Worte über die waltenden vier Urkräfte in der Materie entwickeln sich wieder zu einem Zerrbild. Es bleiben Vermutungen und Hypothesen. Es ist das Bemühen und der Versuch, mit vielen Worten etwas ausdrücken zu wollen, worüber doch der Schleier der drei Dimensionen bleibt. Kehren wir zurück von wissenschaftlichen Darlegungen zu den Erläuterungen über das wahre Sein. Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes, aus der Schau des geistigen Allwirkens des Ewigen, so wie Gabriele es in den Gesprächsrunden dargelegt hat. In unserem Buch zur Sendung lesen wir nun über die Allharmonie des ewigen Seins. Das ewige Sein ist die Allharmonie. Es sind die Sphärenklänge des ewigen Seins. Alle Sonnen und Planeten in allen Himmelsebenen des Reiches Gottes sind in ständiger harmonischer Bewegung. Die Bewegung der Gestirne und deren Klänge sind in völliger Übereinstimmung mit den Klängen aller Lebensformen und mit den Geistwesen, die in den jeweiligen Himmelsebenen leben und auf den verschiedenen Wohnplaneten ihre geistigen Bauwerke haben, wo die geistigen Familien wohnen und leben. Das ist wahres Leben. Das ist Allkommunikation. Diese Aussage von den himmlischen Bauwerken und den Familien im Reich Gottes kann mit den Häusern und Palästen auf dieser Erde nicht verglichen werden. Auch nicht mit den Familien dieser Welt. Die Bauwerke im ewigen Sein werden nicht erbaut, sondern von den Geistwesen geschaffen. Und zwar aus dem ätherischen Urstoff des jeweiligen Wohnplaneten. Die ätherische Substanz des Wohnplaneten wird angehoben, sodass das geschaffene Bauwerk mit dem Planeten in absolutem Einklang ist. Die Geistwesen in allen Himmelsebenen sind, je nach ihrer Mentalität, entsprechende Klangkörper. Auch ihre Kleider entsprechen der Farbe der jeweiligen Himmelsebene. Ebenso haben alle Lebensformen, vom Mineral bis zum ausgereiften Naturwesen, je nach Bewusstseinsstand, die entsprechende Form und ihr Aussehen, das sich in den Farbnuancen widerspiegelt. Jede Farbe hat ihren Duft und, je nach Entwicklungsstand, den entsprechenden Klang. Sämtliche Farbgebungen kommen vom Urlicht, der Urzentralsonne, über die Prismensonnen, die, wie gesagt, das ätherische weiß-goldene Licht der Urzentralsonne in Lichtspektren zerlegen und in die Unendlichkeit strahlen. Form, Farbe, Duft und Klang spiegeln in allen Facetten die Einheit wider, auch mit den Klängen sämtlicher Gestirne in allen Himmelsebenen. Wenn zum Beispiel Geistwesen von einer Himmelsebene zur anderen wechseln, nimmt die Grundfarbe ihres Kleides die Farbe der entsprechenden Himmelsebene an. Warum? Weil alle Farben in den Kleidern der göttlichen Wesen und somit auch in allen Kräften des Seins enthalten sind. Auch in allen Lebensformen einerlei welchen Entwicklungsstand sie haben, ist die Form, die Farbe, der Duft und der Klang vorgegeben. Form, Farbe, Duft und Klang gehören zur Alleinheit so, wie auch in allen Himmelsebenen sämtliche Sonnen und Planeten zur göttlichen Einheit gehören. Das ergibt die Sphärenharmonie, die Sphärenklänge des ewigen Seins. Liebe Mitmenschen, alles, was hier in Worten wiedergegeben wird, die dem dreidimensionalen Dasein entsprechen, ist nicht einmal ein Hauch aus dem ewigen Sein. Derzeit sind wir Menschen auf dieser Erde, um uns unserer Herkunft wieder bewusst zu werden, indem wir den Weg nach innen gehen, hin zu unserem wahren Sein, das im Urgrund unserer Seele pocht und anklopft und uns immer wieder ruft und ermahnt, den Weg zu gehen, der frei und glücklich macht und der uns erahnen lässt, dass wir wahrlich nicht von dieser Welt sind, sondern Söhne und Töchter des Ewigen, des Vater-Mutter-Gottes. Das Menschsein hat jeder von uns angenommen, der eine mehr, der andere weniger, um uns wieder als göttliche Wesen im Urgrund unserer Seele zu finden, um uns der Einheit mit allen positiven Kräften bewusst zu werden und mit allen Lebewesen zu einen, auch mit dem Innersten in jedem Menschen. Das bedeutet, tagtäglich unsere Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Worte und Handlungen zu überprüfen und uns selbst Rechenschaft zu geben, ob das, was wir fühlen, empfinden, denken, reden und tun, den ewigen Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes entspricht. Durch die Inhalte der 10 Gebote Gottes und der Lehren der Bergpredigt des Jesus von Nazareth ist uns geboten, uns jeden Tag zu prüfen und zu besinnen, dass alles, was rechts, links, oberhalb und unterhalb von uns ist, Lebensinhalte hat, die als göttliche Essenz des Lebens zur Alleinheit gehören. Sensitiv zu werden heißt, zu verstehen, dass alles lebt und alles untereinander und mit der Alleinheit in kommunikativer Verbindung steht. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, mit diesen Worten wollen wir uns von Ihnen verabschieden. Falls Sie das Gehörte zu Hause nachlesen und vertiefen wollen, können Sie das Buch zur Sendung in jeder Buchhandlung bestellen. In der 4. Sendung unserer Sendereihe geht es um die 5 Komponenten im Leben des Menschen, die zu Kampfstoffen werden. Es bleibt also weiter spannend. Unter anderem geht es über die 5 Kampfstoffe aus der Sicht eines Mediziners. Schalten Sie also wieder ein zu unserer Sendung. Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes. Ein Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit. Ihnen alles Gute, auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.